Endlich ist es soweit. Endlich ist Bewegung in das Thema staatlich geförderte private Altersvorsorge gekommen. Das Bundesfinanzministerium hat einen Reformentwurf vorgelegt, der das Thema nun vernünftig vorantreiben soll. Aus den groben handwerklichen Fehlern bei der Riester-Rente will die Regierung dabei gelernt haben. Nun ja, wir werden sehen, wie die wichtigsten Eckpunkte des Gesetzesentwurfs aussehen und ob es sich diesmal tatsächlich um ein Konzept handelt, das die breite Bevölkerung für private Altersvorsorge begeistern kann. Ja, darüber sprechen wir jetzt hier brandaktuell in diesem Podcast, den Sie übrigens überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas. Ja, ich freue mich auf das Thema.
Ich hoffe, du freust dich immer auf das Thema des jeweiligen Podcasts, aber heute offensichtlich besonders.
Genau, naja, weil es ist schon eine Zeitenwende, wie ein ehemaliger Kanzler mal gesagt hätte.
Ja, na, man muss ja auch sagen, die Bundesregierung scheint ernst zu machen in Sachen Förderung der Altersvorsorge. Erklär uns doch mal, was will die Bundesregierung mit dem sogenannten, so heißt es ja, Altersvorsorge-Reformgesetz genau erreichen und warum gerade jetzt?
Ja, der Hintergrund ist natürlich die ungünstige demografische Situation in Deutschland. Ich denke, das ist soweit klar. Es gibt immer weniger Junge und immer mehr Rentner. Also immer weniger, die in den Rententopf einzahlen, immer mehr, die ihn belasten mit steigender Tendenz. Das heißt, die gesetzliche Rente reicht nicht mehr aus, den Lebensstandard zu halten. Schon jetzt liegen die durchschnittlichen Renteneinkommen bei 48% und das wird bestimmt nicht mehr, sondern eher weniger im Laufe der Zeit. Und darum muss man unbedingt die private Altersvorsorge ausbauen. Deswegen bin ich so happy. Dass da was gemacht werden muss, ist schon übrigens lange bekannt. Vor über 20 Jahren hat man ja schon einmal den Versuch unternommen, dieses Problem zu lösen mit der Riester-Rente. Und das, wie wir alle wissen, hat ja nicht funktioniert. Leider hat die Politik 20 Jahre gebraucht, bis sie eingesehen hat, dass Riester eine völlige Fehlkonstruktion war. Ja, und du fragst ja, warum gerade jetzt? Weil die Politik das endlich kapiert hat, dass ihr das Thema Rente in den nächsten Jahren um die Ohren fliegt, wenn nicht endlich gehandelt wird.
Ja, apropos, wenn nicht endlich gehandelt wird, wie sieht denn die Zeitplanung aus? An sich müssten ja jetzt alle Beteiligten richtig, richtig fett auf die Tube drücken. Wie soll's dann aussehen? Wann soll's konkret losgehen?
Na, wir reden jetzt lediglich von einem Gesetzentwurf. Es ist also noch nichts in trockenen Tüchern. Wie heißt es so schön? Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es eingebracht wurde. Änderungen sind also noch möglich und auch wahrscheinlich. Aktuell sieht der Zeitplan wie folgt aus. Gelten soll das Ganze, und das ist das Spannende, ab 01.01.2027. Und das ist natürlich schon ehrgeizig. Es gibt jetzt verschiedene Lesungen natürlich im Bundestag, im Bundesrat, aber zum Beispiel laufen gerade Konsultationen mit Interessensgruppen. Und am 8. Mai soll es dann letztendlich schon verabschiedet werden. Das ist zumindest die bisherige Planung.
Du hast es kurz angesprochen. Eigentlich gibt es ja schon eine geförderte private Altersvorsorgemöglichkeit, nämlich die Riester-Rente. Die kennen wir jetzt schon seit einigen Jahren. Hol doch mal unsere Hörerinnen und Hörer ab. Nochmal ganz kurz vielleicht. Was war und was ist das Problem bei Riester und warum ist es gescheitert?
Das waren im Wesentlichen zwei Probleme. Zunächst, dass Riester Produkte mit einer Kapitalgarantie versehen sein mussten. Das heißt, mindestens die eingezahlten Beträge mussten sicher sein. Das klingt natürlich erstmal gut, ist aber bei so langen Anlagehorizonten völlig unnötig und kostet am Ende Rendite. Denn es hat in der Praxis dazu geführt, dass man am Aktienmarkt nur in zu kleinen Dosierungen investieren konnte. Und das hat zu erheblichen Renditeeinbußen geführt. Und weil da Garantie draufstand, waren vor allem Versicherungen im Geschäft, die ja nicht dafür bekannt sind, besonders günstig zu sein. Und damit sind wir beim zweiten Problem. Riester-Verträge waren viel zu teuer. Mit Abstand die meisten Riester-Verträge liefen mit Versicherungsprodukten mit Abschlusskosten von 4-5% und dann oft noch hohe laufende Kosten von 5-10% und manchmal in der Spitze sogar knapp 40%. Irre. Bei solchen Kosten muss man sich nicht wundern, dass die Riester-Produkte den Anlegern letztlich nichts gebracht haben. Profitiert haben nur die Anbieter. Für die war das ein tolles Geschäft. Letztlich wurden von den 20 Millionen Verträgen bisher schon 5 Millionen gekündigt und von den noch nicht gekündigten 15 Millionen werden fast 30% nicht weiter bespart. Das heißt, die Leute machen gar nichts mehr für ihre Altersvorsorge und das ist natürlich nicht gut.
Absolut, ja. Und der neue Vorschlag, der soll jetzt alles besser machen, wenn ich das richtig gelesen habe. Karl, lass uns das doch vielleicht mal überprüfen. Einer deiner Punkte ist ja die mangelnde Rendite wegen der Garantien. Ist das denn jetzt gelöst?
Teilweise ja. Zwar gibt es immer noch Garantieprodukte, aber zumindest ist jetzt endlich auch eine Alternative da, das sogenannte Altersvorsorgedepot. Und das ist auf jeden Fall positiv. Heißt aber auch, dass Garantieprodukte immer noch im Angebot sein werden, so wie es aussieht, mit Garantiezusagen von 80-100%. Ich sehe das als Ergebnis der erfolgreichen Lobbyarbeit der Versicherung, die das Geschäft nicht ganz den Banken und Fondsgesellschaften überlassen wollten. Man muss also damit rechnen, dass auch weiterhin überteuerte Garantieprodukte verkauft werden könne. Dafür lieben die Deutschen das Wort Garantie einfach zu sehr. Aber zum Glück ist aktuell vor allem die Alternative im Gespräch, das Altersvorsorgedepot. Ich hoffe auch, dass das so bleibt, denn das Altersvorsorgedepot ist grundsätzlich kapitalmarktbasiert und das ist genau das, was wir brauchen. Gewisse Einschränkungen scheint es aber zu geben, was die Auszahlphase betrifft. Dabei sind zwei Varianten im Gespräch. Erstens eine lebenslange Leibrente, also eine bestimmte monatliche Rentenzahlung bis zum Lebensende. Da hätten wir dann wieder die Versicherung im Spiel. Oder zweitens ein befristeter Auszahlungsplan, der mindestens bis zum vollendeten 85. Lebensjahr läuft. Auch scheint es nicht möglich zu sein, sich sein angespartes Vermögen auf einen Schlag auszahlen zu lassen. Das ist aber einer der Punkte, die noch nicht restlos geklärt sind.
Und so wie ich dich verstehe, Karl, ist das eigentlich Neue eben dieses sogenannte Altersvorsorgedepot. Wie sieht das denn genau aus?
Das Altersvorsorgedepot soll es in zwei Versionen geben. Eine Standardversion und ein individuelles Produkt. Für das Standardprodukt gibt es folgende Vorgaben. In der Ansparphase soll es mit zwei Fonds, entweder aktiv oder passiv, umgesetzt werden. Einer offensiv, wahrscheinlich ein Aktienfonds, und einer defensiv, wahrscheinlich Anleihenfonds. Die Idee ist natürlich, dass man, solange man jung ist, mit einer hohen Aktienquote startet, die man dann Schritt für Schritt abbaut, je näher der Ruhestand rückt. Und hier wird ein Standardgleitpfad vorgegeben, von dem aber man auch abweichen kann. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in den trockenen Tüchern. Aber ganz wichtig, für das Standardprodukt wird es einen Kostendeckel geben. In der Diskussion sind 1,5% des Vermögens pro Jahr. Das individuelle Produkt, das eigentliche Altersvorsorgedepot, kann dagegen deutlich flexibler gestaltet werden. Da sind individuelle Anlagestrategien möglich. Als Produkte können aktive Fonds oder ETFs oder wohl auch speziellere Produkte eingesetzt werden, wie LTIFs, Immobilienfonds und so weiter und so fort. Einzelaktien und Zertifikate werden aber wohl ausgeschlossen sein. Problem, für die individuelle Variante gibt es keine Kostenobergrenze. Hier scheint man zu glauben, dass der Markt alles regelt und der Wettbewerb für günstige Angebote sorgt. Ich habe da meine Zweifel, denn das hat man bei Riester ja auch geglaubt.
Naja, Karl, aber warum will denn das Finanzministerium unbedingt eine Produktvariante mit geringeren Wahlmöglichkeiten und Kostendeckelung? Erklär uns das doch nochmal.
Weil das genau das Problem bei den Riester-Verträgen war. Da sind die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen. Das war der entscheidende Grund, warum das Ganze letztlich gescheitert ist. Die Verträge wurden als besonders tolle Anlagen beworben und dann auch noch mit staatlicher Förderung. In der Praxis sind bei den Kunden aber vor allem die Kosten aufgelaufen und Rendite haben sie kaum gebracht. Es ist wirklich nicht übertrieben, wenn manchmal behauptet wird, dass die Förderbeträge bei Riester direkt in die Taschen der Versicherung, Fondsgesellschaften und Banken umgeleitet wurden.
Okay, das ist ja noch ganz gut nachvollziehbar, aber sind denn die Kostenprobleme endlich gelöst?
Das wird darauf ankommen, wie die Branche damit umgeht. Jetzt gibt es zwar das Standardprodukt mit dem Kostendeckel von 1,5%, aber erstens finde ich das zu hoch. Die Kostengrenze könnte viel niedriger sein. Und zweitens gibt es für die individuelle Variante keine Kostenbegrenzung. Wenn die Branche jetzt in ihrem Marketing die Standardlösungen schlecht macht und es ihr gelingt, den Leuten wieder die teuren Individualversionen anzudrehen, dann haben wir wieder genau dasselbe Problem. Gewinner wären dann wieder die Anbieter und nicht die Anlegerinnen und Anleger. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Andreas, ich habe überhaupt nichts gegen individuelle Lösungen. Im Gegenteil, wenn das gut gemacht wird, ist das wirklich sinnvoll. Ich befürchte nur, dass das ausgenutzt wird, um doch wieder ungeeignete und teure Produkte in den Markt zu drücken. Dabei können auch Individualvarianten kostengünstig angeboten werden. Wir werden das beweisen.
Ah, das klingt wie ein Versprechen.
Klar.
Na gut, lassen wir mal die Kosten beiseite, hoffen das Beste. Das Ganze soll ja auch staatlich gefördert werden. Das ist ja letztlich der große Hebel, um das Ganze auch populär zu machen in der Breite. Ich bin wirklich gespannt, was da jetzt geplant ist. Was ist es denn, Karl? Weiß man's?
Ja, also es gibt zwei Ebenen der Förderung, durch Zulagen und durch Steuervorteile. Davon können alle profitieren, die in die gesetzliche Rente einzahlen. Übrigens auch Selbstständige, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Das hat man nämlich auch als Problem erkannt, dass bei vielen Freiberuflern, die gerade so über die Runden kommen, eine große Lücke in der Altersvorsorge besteht. Daneben gibt es eine ganze Reihe an Spezialfällen, die auch förderberechtigt sind. Zum Beispiel Bezieher von Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit, Minijobberinnen und Minijobber, die nicht von der Versicherungspflicht befreit wurden. Nicht förderberechtigt dagegen sind die meisten Selbstständigen und Freiwillige in der gesetzlichen Rentenversicherung.
So wie ich die deutsche Gesetzgebung einschätze, lieber Karl, wird das Ganze sicherlich nicht ganz unkompliziert sein, befürchte ich jedenfalls. Lass uns das mal in Ruhe durchdeklinieren und fangen mit den Zulagen an. Was gibt's da genau?
Also erstmal musst du natürlich schon auch selber einen Beitrag leisten.
Okay.
Das heißt, die erste Voraussetzung ist, dass du selber einen Mindestbetrag von 120 Euro im Jahr ansparst, also 10 Euro im Monat. Das sollte eigentlich möglich sein. Als sogenannte Grundzulage bekommst du dann jährlich 30% deiner Sparsumme, allerdings nur bis zu einer Grenze von 1.200 Euro. Danach nur noch 20% auf weitere 600 Euro bis zu einer Förderhöchstgrenze von 1.800 Euro pro Jahr. Es sind also maximal 480 Euro Zulage pro Jahr. Ab 2029 soll sich das dann auf 35% für die ersten 1.200 Euro steigen. Dann steigt also die maximale Grundlage auf 540 Euro pro Jahr. Dazu kommen Kinderzulagen von 25% der Beiträge pro Kind, maximal aber 300. Und dann noch ein sogenannter Berufseinsteigerbonus, der einmalig 200 Euro ausmacht, wenn der Vertrag vor dem 25. Geburtstag abgeschlossen wird. Deine Befürchtung, dass das Ganze nicht so einfach wird, war also berechtigt.
Ich bin froh, dass wir einen solchen Podcast aufzeichnen und jeder, der dann nochmal nachhören will, kann jetzt einfach ein Stückchen zurückspulen und kann sich das nochmal anhören. Denn ey, das ist ja wirklich doch wieder etwas kompliziert. Aber immerhin, Karl, es klingt doch nach einem ganz ordentlichen Zuschuss.
Ja, da hast du absolut recht. Da kommt in der Summe schon ganz schön was zusammen. Wir haben das mal am Beispiel einer Familie mit zwei Kindern durchgerechnet und kommen dabei bei einer Eigenleistung von 1.800 Euro pro Jahr insgesamt immerhin auf 1.140 Euro an staatlicher Zuzahlung. Also bei einer Eigenleistung von 1.800 Euro ergibt sich eine Ansparung von 1.800 plus 1.140 ist 2.940 Euro pro Jahr. Davon zahlt der Staat immerhin fast 40%. Also die Förderung kann sich also schon sehen lassen. Jetzt muss man nur aufpassen, dass diese Beträge nicht wieder durch überteuerte Produkte direkt in den Taschen der Anbieter landen.
Also 40% zahlt der Staat, ja, das ist schon mal ein starker Anreiz. Aber du hast ja dann auch noch von Steuervorteilen gesprochen. Ist ja immer ein großes Thema hier in Deutschland, die Steuer. Wie kann ich Steuern sparen? Wie sieht's da aus?
Ja, richtig. Steuerbegünstigungen kommen ja auch noch dazu und die sind ebenfalls nicht ohne. Dabei gibt es zwei Ebenen, auf denen ein Steuervorteil greifen kann. Erstens musst du in der Ansparphase für den geförderten Betrag von 2.940 in unserem Beispiel mit der Familie, eine Mutter, zwei Kinder, keine Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge zahlen. Und die macht ja immerhin 25% plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer. Steuer aus, zusammen rund 28%. Versteuert wird das Ganze nachgelagert, also erst in der Auszahlungsphase, dann aber zum persönlichen Einkommensteuersatz. Der Vorteil dabei ist, dass im Laufe der Ansparphase mehr Kapital im Depot bleibt und arbeiten kann. Damit verstärkt sich der Zinseszinseffekt und es ergibt sich insgesamt eine höhere Rendite bzw. eine bessere Wertentwicklung. Die Befreiung von der Abgeltungssteuer gilt bis zu einem Maximalbetrag von 6.840 Euro pro Jahr, also 570 Euro pro Monat, wenn ich über die 1.000 Euro also noch weiter anspare. zahle ich sogar mehr ein als diese 6.840, dann gilt ganz normal die Abgeltungssteuer. Dazu kommt als weiterer Steuereffekt, dass der persönliche Steuersatz im Rentenalter bei vielen deutlich geringer sein dürfte als der Abgeltungssteuersatz.
Jetzt hast du ja nochmal von einer zweiten Ebene der Steuerbegünstigung gesprochen. Glaube ich jedenfalls, bei den ersten Zahlen komme ich ein bisschen durcheinander. Gibt es in der Tat da diese zweite Ebene und wenn ja, was hat es damit auf sich?
Ja, der Effekt hängt direkt mit den Zulagen zusammen. Förderbeitrag und die Zulagen, also die 1.800 Euro, was der Staat dazu zahlt, können nämlich gemeinsam in der Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe geltend gemacht werden. Das mindert dann das zu versteuernde Einkommen entsprechend. Aber jetzt kommt das typisch Deutsche, Andreas. Dieser Steuereffekt wird nämlich mit den Zulagen verrechnet, also was der Staat dir dazu gibt. Und da wird's dann kompliziert. Nach aktuellem Stand schaut das Prozedere dazu wie folgt aus. Erstmal wird die Zulage gutgeschrieben. Das Finanzamt prüft, ob die Zulage solo günstiger ist als der Sonderausgabenabzug, sogenannte Günstigerprüfung. Ist der Sonderausgabenabzug günstiger, dann wird die Differenz, also der Steuerrückzahlungsanspruch minus bereits erhaltene Zulagen, gutgeschrieben. Also ich sag's dir, ich find's viel zu kompliziert, ich steig da auch aus.
Ja, ich würde sagen, da kümmern wir uns dann nochmal drum oder jeder für sich selber mit seinem Steuerberater, Steuerberaterin, wenn es dann soweit ist,
ja, bitte.
Um das Ganze mal durchzurechnen. Super, Karl, trotzdem, das waren viele, viele spannende Infos. Jetzt die Preisfrage, kann die Reform die private Altersvorsorge denn unterm Strich am Ende wirklich richtig anschieben? Wie ist da dein Urteil?
Ja, unbedingt. Also ich bin definitiv schwer davon überzeugt. Der neue Anlauf bietet nämlich eine echte Chance, die Bevölkerung endlich auch in der Breite an die Kapitalmärkte heranzuführen. Das ist für eine tragfähige Altersvorsorge einfach unverzichtbar. Und da haben wir speziell in Deutschland einfach noch sehr viel nachzuholen. Bei uns liegt die Aktionärsquote nur bei 17%. Im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, wo sie über 50% beträgt. Vor allem für junge Leute bieten Aktienmärkte eine große Chance, Vermögen zu bilden, weil die ja einen langen Anlagehorizont haben und entsprechend hohe Aktienanteile halten können. Und die sind ja auch bereit dazu. Das zeigen uns die vielen Sparpläne, die jetzt schon speziell von Jüngeren abgeschlossen werden. Von daher bin ich optimistisch.
Und weil wir jetzt schon bei den Jungen sind, Karl, da muss ich an die Frühstarterrente denken. Die soll ja auch noch kommen. Gibt's denn da eine Verbindung zum Altersvorsorgedepot?
Ich gehe schon davon aus, dass allen Beteiligten klar ist, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Offiziell heißt es, dass bei der Altersvorsorgereform auf eine enge Verzahnung mit der Frühstarterrente geachtet wird. Man will also einen möglichst nahtlosen Übergang von der Frühstarterrente in die private Altersvorsorge. Und das ist ja auch nur vernünftig, aber noch nicht im Detail ausbuchstabiert. Für die Frühstarterrente ist Folgendes bisher geplant. Kinder ab dem 6. bis zum 18. Lebensjahr erhalten eine staatliche Förderung von monatlich 10 Euro. Das Depot kann auch mit eigenen Zahlungen aufgestockt werden. Auch hier sollen bis zum Beginn der Auszahlungsphase die Erträge steuerfrei bleiben. Das Ganze soll rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Der erste Jahrgang, der von der staatlichen Förderung profitieren soll, sind daher Kinder, die zum Programmstart 6 Jahre alt sind, also der Geburtsjahrgang 2020. Nach und nach sollen die weiteren Jahrgänge dazukommen. Einige Details sind aber da noch offen, wie zum Beispiel, ob es eine Deckelung der Zuzahlung geben soll und in welche Finanzprodukte investiert werden darf.
Ja, oder auch was mit den Kindern 2019, 2018, wie auch immer sein soll. Denn wenn der Programmstart erst ab Geburtsjahrgang 2020 gelten soll, dann sind ja die etwas jüngeren Näse, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ein bisschen kleinlich.
Schauen wir mal. Nochmal zurück zu den Riester-Verträgen, Karl. Was passiert eigentlich mit den bestehenden Verträgen? Können denn die alten weitergeführt oder alternativ auch in die neue Produktwelt übertragen werden?
Das ist leider auch noch nicht restlos geklärt, Andreas. Aber man ist sich einig, dass die Übertragung von bestehenden Riester-Verträgen möglich sein muss. Und zwar zu den neuen Konditionen und Förderungen. Noch nicht ganz klar ist die Frage, ob ein Umstieg kostenlos möglich sein muss. Aber ich hoffe natürlich, dass sehr für die Anleger.
Ja, und noch ein Punkt, der viele wahrscheinlich auch interessieren dürfte. Wie sieht's denn aus, wenn ich vorzeitig aus dem Altersvorsorgedepot aussteigen möchte?
Auch das ist leider noch nicht geklärt. Entnahmen dürften aber möglich sein, zum Beispiel bei Notlagen oder auch für besondere Zwecke wie die Anschaffung eines Eigenheims. Das war ja auch schon beim Riester-Modell so. Wenn du natürlich dein Depot auflöst, um dir ein, na sag mal, Ferrari zu kaufen, dann wirst du die Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen müssen.
Okay, dann lass uns zum Ende kommen, lieber Karl, und die Gelegenheit nutzen, es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Was sind deine Erwartungen an die Altersvorsorgereform und ja, was versprichst du dir im Kern davon?
Alles in allem sehe ich durch das Altersvorsorgedepot die Chance, dass die Aktienkultur in Deutschland einen großen Schub nach vorne bekommt und dass dadurch letztlich auch viel mehr Leute als bisher vom Potenzial einer breit gestreuten Aktienanlage profitieren. Auf lange Sicht kann das ein wirklich wirksamer Beitrag werden, das Rentenproblem zumindest zu entschärfen. Dazu muss die private Altersvorsorge aber endlich raus aus der Nische. Sie soll und kann auch für alle funktionieren. Und wenn dann auch noch Arbeitgeber ihren BAV-Anteil direkt in das Altersvorsorgedepot der Beschäftigten einzahlen können, wäre das perfekt. Denn dann könnte man sich die dritte und unsäglich komplizierte betriebliche Säule der Altersvorsorge ganz sparen.
Also in Anlehnung eines alten Werbespruchs, es gibt viel zu tun, packen wir es an, gemeinsam, und dann wird das vielleicht doch noch was mit der privaten Altersvorsorge. Herzlichen Dank, Karl-Matteo Schmidt. Altersvorsorge, meine Damen, meine Herren, ist ja immer auch ein Teil einer guten langfristigen Finanzplanung, ein Thema, das viele Anlegerinnen und Anleger immer noch oft vernachlässigen. Wer sich also für Wissenswertes rund um sinnvolle Vermögensplanung interessiert, der wird in Folge 217 unseres Podcasts fündig mit dem Titel Ganzheitliche Finanzplanung, ein überschätztes Konzept oder eher Schlüssel zum Erfolg? Fragezeichen. Wir geben Antworten in Folge 217. Das war's für heute mit diesem Podcast, der immer freitags alle zwei Wochen erscheint. Sie können, dürfen uns direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Ihre Fragen gerne an podcast@querinprivatbank.de. Mehr Infos nicht nur zum Thema Altersvorsorge, sondern insgesamt rund ums Thema Geldanlage unter www.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.